Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim Mobility Allstars Podcast. Heute ist Teil 3 dran, wieder unser Verkehrsfunk, das Zwiegespräch zwischen Daniel Beutler und mir. Ich bin Tobias Pusch. Ja, moin Daniel.
Hallo Tobias, grüß dich.
Ich glaube, du hast das erste Thema für uns mitgebracht. Ich bin gespannt, schieß mal los.
Ja genau, als erstes Thema habe ich mir überlegt, wäre es doch super, wenn wir mal über das Jahr der Schiene sprechen. Also Portugal hält ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft. Und jetzt wurde kürzlich gerade auch offiziell nochmal dieses Jahr der Schiene eingeläutet von der Europäischen Kommission.
Einmal kurz gefragt, Jahr der Schiene, also ist das immer mal wieder oder ist das jetzt zum ersten Mal oder mussten die das machen oder ist das so deren Entscheidung gewesen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also in der Form ist es tatsächlich das erste Mal. Also ich habe noch nie gehört, dass ein ganzes Jahr ausgerufen wurde als Jahr eines Transportmittels, also überhaupt insgesamt. Mhm. Und das ist schon ein ziemlich deutliches Zeichen der Europäischen Kommission, die gesagt hat, wir benennen jetzt dieses Jahr wirklich zum Jahr der Schiene, um dieses Verkehrsmittel zu fördern. Also um auf deine Frage zu antworten, nee, es war nicht Portugal, die gesagt haben, wir quasi machen das Teil unserer Ratspräsidentschaft, sondern die Europäische Kommission hat gesagt, dieses Jahr wird das besprochen, das Thema, und wird in den Mittelpunkt gestellt. Und da Portugal halt gerade die EU-Ratspräsidentschaft hält, müssen sie sich dem Thema quasi widmen jetzt.
Also besonderer Fokus in diesem Jahr EU-weit aufs Thema Bahn.
Ganz genau.
Oh, gut.
Ja, das ist super. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, ne, vielleicht steigen wir mal so ein. Ich weiß noch, vor 4-5 Jahren wurde ja das Thema ein bisschen anders angegangen. Ne? Also ich weiß, 2015, da war ich selber noch bei der Bahn, oder 2014 wurden die Nachtzüge gerade eingestellt. Ne? Also ich war damals verantwortlich für Westeuropa und ich musste meinen Kollegen in Narbonne für den DB-Autozug noch die Kündigung überbringen zu dem Thema. Und das ist noch nicht so lange her. Ne? Und jetzt irgendwie 6-7 Jahre später kommen wir um die Ecke und sagen, ja, Bahnfahren finden wir alle ganz toll.
Also ich meine, Autozug, das Thema wurde ja, glaube ich, dann von anderen freudig aufgegriffen, ne? Von den ÖBB zum Beispiel. Die haben die Nachtzüge dann gemacht. Autozüge weiß ich gar nicht, aber die gibt es immer noch. Also so schlecht kann dieses Produkt ja nicht gewesen sein oder so unprofitabel.
Ja, ich glaube, was das Problem ist, natürlich, du hast zwei Themen. Du hast einmal eine starke Saisonalität da drin. Ja, also du hast vor allem komplett volle Züge im Sommer, ein bisschen weniger im Winter. Und das andere Thema ist, du hast natürlich Rollmaterial, das du tagsüber eigentlich nicht nutzen kannst. Ne? Also dieses Auslastungsrate ist natürlich ein bisschen problematisch. Und was man auch ganz klar sagen muss, die Deutsche Bahn hat ja ihr Konzept nicht geändert. Ne? Und jetzt war ja gerade eine riesen Pressekonferenz mit SBB, den ÖBB und der DB zusammen. Und man muss ganz klar sagen, dass die DB keine eigenen Züge da drin stellt in diesem Fuhrpark. Ne? Sondern die Züge kommen von den ÖBB, teilweise von den SBB. Und die DB fährt in Kooperation mit denen.
Also das musst du jetzt doch noch mal kurz erklären. Also die Deutsche Bahn hat gesagt, wir machen wieder Nachtzug, oder wie?
Genau. Also es wurde so eine Karte vorgestellt, auch mit der SNCF. Da wurde gesagt, so sieht in Europa das Nachtzugkonzept aus, ich glaube für 2023 oder sowas. Aha. Und da sind auch viele Linien in Deutschland drin und da steht dann auch DB dran. Das ist aber nur in Kooperation mit DB. Weil man muss sich das immer so vorstellen. Ja, ein bisschen anders ist das. Also Flugzeug, ne, Infrastruktur in der Luft ist ja relativ simpel. Du hast den Flughafen und die Luft und das war's. Und wenn Lufthansa in Kooperation mit United Airlines im Rahmen der Starlines fliegt, dann ist es natürlich so, dass Lufthansa den Flieger wirklich bis Chicago fliegt und dann nur eine andere Flugnummer für United da dran steht. Beim Zug ist das ein bisschen anders. Da ist es so, das Eisenbahnverkehrsunternehmen wechselt wirklich an der Grenze. Und das heißt, die Deutsche Bahn überführt offiziell den Zug der ÖBB auf deutschem Netz, weil die ÖBB keine Zulassung hat in Deutschland. Da ist er eingeschlafen.
Ja, ich überlege gerade, also das heißt mit deren Personal, die Lok darf aber dranbleiben oder wird die auch getauscht?
Die Lok, also kommt drauf an, ob sie fahren kann. Inzwischen gibt es, du hast ja auch verschiedene Stromsysteme und so weiter, aber es gibt natürlich jetzt Altstrom- oder Mehrstrom-Loks, die das abbilden können. Ne? Und du hast dann teilweise nochmal einen Wechsel an Personal, also nicht unbedingt an Bord in den Waggons, aber in der Lok, das kommt schon vor. Aber es bedeutet nur vor allem, was das Thema Verantwortung angeht.
Ja, alles klar.
Aber wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Also Thema ist, Jahr der Schiene. Wie siehst du denn das? Mhm. Glaubst du an die Renaissance der Bahn?
Also Renaissance bedeutet ja Wiedergeburt.
Sehr gut. Französisch.
An sich ja neu. Ja, genau. Französisch Leistungskurs war kurz mal dabei, aber es geht um eine neue Blüte eigentlich. Und also ich glaube doch, dass es geht. Auf jeden Fall. Doch. Also die Bahn, die wird das schaffen. Aber die Frage ist ja erstmal, was brauchen wir für eine Bahn in Zukunft? Weiß das überhaupt schon jemand? Also geht's jetzt darum, wie verrückt irgendwelche Schienen zu bauen oder irgendwelche Takte zu verdichten? Also wo steuert das hin? Das ist mir noch ein bisschen zu diffus. Also ich würde gern mal so einen Masterplan sehen. Dann kann man ja irgendwie sagen, ob man glaubt, dass er klappt oder nicht. Also Stichwort Deutschlandtakt. Klar, klingt erstmal toll so, ne? Und ist bestimmt auch super sinnvoll. Aber ist eben auch nicht mal eben so gemacht, sondern ja verbunden mit unfassbar großen Investitionen. Und am Ende steht, finde ich, immer die Frage, welche Aufgabe hat die Bahn eigentlich? Und soll die Bahn jetzt irgendwie kosteneffizient fahren und soll sie irgendwie, wenn es richtig toll läuft, sogar einen Gewinn abwerfen? Oder soll die Bahn irgendwie das öffentliche Mobilitätsbedürfnis möglichst gut befriedigen oder abbilden? Und ich glaube, das sind so lauter Fragen, die muss man ja eigentlich erstmal vorher stellen, bevor man sagt, so ja, der Schiene, das kann ja ganz viel bedeuten.
Also ich würde noch ein bisschen weitergehen. Ich würde nicht von der Bahn sprechen, sondern von den Bahnen. Und ich würde mir angucken, was möchte Europa denn eigentlich erreichen auf der Schiene? Und Schiene sind ja zwei Themen, ne? Das ist einmal Personenverkehr und einmal Güterverkehr. Und ich gebe dir völlig recht, man muss sich überlegen, was ist denn das Ziel? Und das Ziel ist, glaube ich, eine Verdopplung, wenn ich mich nicht täusche, des Verkehrs auf der Schiene und auch im Personenverkehr. Und dann muss man sich angucken, wie kommt man dahin? Und da muss man ganz klar sagen, also die DB hat ja eine Riesenoffensive gestartet und mehr Züge bestellt. Problem ist nur der Deutschlandtakt. Also wir haben ja Mischverkehre in Deutschland auf den meisten Strecken. Der wird so nicht funktionieren, wenn man auch gleichzeitig sagt, im Güterverkehr soll sich alles verdoppeln. Ne? Also das wird so nicht funktionieren. Und dementsprechend muss man dann auch an die Infrastruktur. Also zum Beispiel Scheuer hat sich ja gerade hingestellt und vom TEE-Projekt wieder gesprochen, ne? Also Transeuropa Express. Gesagt, es muss jetzt Direktzüge geben nach Paris und Direktzüge nach Amsterdam und was weiß ich. Ich glaube, das ist Augenwischerei, ne? Weil das ändert ja nichts. Also irgendwie, du könntest von Berlin nach Paris fahren mit einmal umsteigen in Frankfurt und Ernst, ich glaube, das sind Anschlüsse, ich habe das mal gemacht, da stehst du, ich glaube, 12 Minuten in Frankfurt am Bahnhof, ne? Und das heißt, das Problem ist ja nicht, dass du da einmal umsteigen musst, sondern das Problem ist, dass die Strecke danach von Frankfurt bis Saarbrücken eine Katastrophe ist. Ja, und bis du sowas nicht neu baust, entfädelst, was auch immer, oder auch zwischen Fulda und Frankfurt, ne? Also das sind immer noch die gleichen Geschwindigkeiten wie vor 75 Jahren wahrscheinlich. Und das sind so Themen, wenn man das nicht wirklich angeht, dann passt das nicht zusammen. Und dann bleibt das alles Augenwischerei aus meiner Sicht.
Also im Klartext, das Bahnfahren bleibt unsexy, wenn man nicht wirklich richtig viel Geld in die Hand nimmt und einen fetten europäischen Plan dahinter legt.
Ja. Unsexy, es ist nicht unsexy, ne? Also ich finde auch heute ist eine Verbindung Frankfurt-Paris 4 Stunden oder unter 4 Stunden, das ist ja nicht unsexy. Das ist schon absolut konkurrenzfähig, aber man kann halt noch viel mehr machen. Und nochmal, es geht ja nicht nur darum, was heute ist, sondern wenn man sagt, man möchte es verdoppeln, dann braucht man einfach andere Kapazität.
Das meine ich mit sexy, ne? Also du musst ja irgendwie das schaffen, die Leute ins System zu ziehen. Die müssen ja irgendwie einen Grund haben zu sagen, nee, ich nehme die Bahn und lass das Auto stehen, ich nehme nicht den Flieger und so weiter. Und da musst du halt irgendwas bieten. Ne?
Ja, aber selbst, das ist genau mein Punkt, selbst wenn du das hinbekommst, heute würden die Kapazitäten nicht ausreichen.
Ja, klar. Ja, sicher. Das ist ja, also ich erlebe es ja im Pendlerzug, den ich nutze, dass, ich persönlich muss sagen, es wäre eine Katastrophe, wenn mehr Leute pendeln würden, denn das Ding ist schon so voll, verdammt. Ja. Also, und die kommen auch nicht hinterher. Die Strecke ist auch dicht, ne? Die können da nicht einfach nochmal jede Stunde 2 neue Züge raufstellen. Das wird einfach nicht klappen. Dann kommt da keiner mehr durch. Das bedeutet im Klartext für mich, wenn mehr Leute pendeln, dann muss man irgendwie das schaffen, die Züge zu verlängern oder zu vergrößern, die Kapazität zu erhöhen oder eben die Gleiskapazität aufzustocken. Aber man baut ja nicht mal eben ein weiteres Gleis. Das ist ja ein riesiges Projekt.
Ich glaube, es sogar passiert auf deiner Strecke, ne? Und irgendwie durch die Einführung des Metronomen ist ja die Kapazität schon verdoppelt worden, durch die Doppelstockzüge. Und trotzdem, durch Corona werden noch mehr Leute rausziehen aus den Städten und dann reinpendeln jeden Tag.
Ja, was fehlt der Politik? Fehlt der Mut? Fehlt die Bereitschaft, Geld auszugeben? Fehlt die Weitsicht? Ich weiß es nicht, aber das System, wie es jetzt gerade ist, es ist eben so ein bisschen wie ein Ferrari zu haben und nur im ersten und zweiten Gang fahren zu dürfen.
Ja. Also ich gebe dir völlig recht und ich glaube genau das, was du sagst, mit was will man eigentlich erreichen, ne? Und wie kommt man dahin, was ist man bereit dafür zu investieren, das sind die wesentlichen Fragen. glaube, man muss sich mal angucken, wie sich die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre das entwickelt hat. Da wurde ja deutlich mehr in die Straße investiert, ne? Dann gibt es so Themen wie Kerosin wird nicht besteuert, aber die Bahn muss eine Umweltsteuer zahlen. Also was, wenn man denkt, das kann nicht euer Ernst sein. Und ich glaube, gerade deshalb ist dieses Jahr der Schiene, das die Europäische Kommission mal ausgerufen hat, Leute, das geht so nicht weiter, wir müssen da was tun. Ich kenne auch die handelnden Personen bei der Kommission, die das Thema behandeln. Ich war vor 1,5 Jahren, als Finnland die Ratspräsidentschaft hatte, eingeladen von der Europäischen Kommission nach Helsinki und habe da einen Vortrag gehalten in so einem Panel zum Thema, was der Vertrieb besser machen kann, ne? Um genau solche Fragen zu lösen, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Und das sind gute Leute, die haben das verstanden und die sagen auch ganz klar und sagen auch den Regierungen national, Leute, ihr müsst da anders vorgehen. Ja, ihr müsst andere Incentives schaffen, ihr müsst anders investieren. Und das muss man der aktuellen Regierung, glaube ich, aber auch zugute halten und auch in anderen Ländern in Europa. Dieses Jahr ist das erste Mal passiert. Ja.
Okay. Ich glaube, das Schwierige ist natürlich in diesem Ding, das sind solche langen Investitionszyklen und die bringen zwei Schwierigkeiten mit sich. Das eine ist natürlich, dass es verdammt schwer ist, den Bedarf zu planen dafür, wie er dann in 30 Jahren ist, wenn das Ding halt endlich mal fertig ist. Und das andere Problem ist, jetzt das politische Problem, du kriegst nicht den Applaus. Du gibst jetzt wirklich viel Geld aus und die Lorbeeren werden erst in 2-3 Jahrzehnten eingefahren.
Ja, aber das ist ja auf der Straße auch nicht anders, ne? Also bis du eine Autobahn fertig geplant hast und gebaut hast, dann kriegst du gar keinen Applaus, weil irgendwie erwarten das alle. Also ich glaube, da muss die Politik drüber stehen und das ist die Aufgabe der Politik. Ne? Also ich sage nicht, dass du nicht recht hast, nur
das ist die Aufgabe guter Politik. Ja. Ne? Aber ich glaube, deswegen wird das Geld vielleicht eher in Sachen gesteckt, wo man sehr schnell eine sichtbare Wirkung erzielt. Da hat es die Bahn wirklich schwer. Aber auch der erste Punkt, den ich nannte, wie will man, also wenn man so hört, Bahn kauft neue, also Deutsche Bahn kauft neue ICEs und die werden dann ausgeliefert in, ich weiß nicht, was da die, also in weiterer Zukunft irgendwie. Und dann denkt man so, woher kann man eigentlich wissen, wie dann der Verkehr sein wird? Also gerade so in so einem Bereich wie Mobilität, wo sich so viel irgendwie tut und wo so viele neue Player auf den Markt drängen und neue Ideen und dann kommt einer mit einer Hyperloop ums Eck und wenn die dann vielleicht wirklich funktioniert, so, das ist unheimlich schwer, so, ne? Du hast solche krassen Hardware-Investitionen oder Hardware-Ausgaben in diesem System, verdammt schwer da irgendwie richtig zu liegen am Ende.
Ja, man kann
da, ist meine Befürchtung, ganz viel Verkehr
machen. Gebe ich dir recht, aber es ist deutlich einfacher im Bahnverkehr als im Luftverkehr zum Beispiel, was das Thema angeht. Also Bestellungen, ne? Weil du weißt ungefähr, wie das Produkt ist. Da gibt es ja keine revolutionären Entwicklungen in dem Klassenprinzip. Keine Ahnung, führt zwar die NTV in Italien mal irgendwie so eine Premium-Klasse noch ein, ne? Mit 4 Sitzen oder so. Mhm. Das ist dann noch was anderes. Aber grundsätzlich hast du keine großen Entwicklungen. Und das Einzige, was passiert, die Züge werden länger. Und ein paar Kleinigkeiten ändern sich, aber ganz im Ernst, eigentlich ist das kein wirkliches Hexenwerk. Und so lange dauert es dann ja auch nicht, ne? Also du bist ja mit Siemens dann im Gespräch und dann kannst du sagen, keine Ahnung, 10 Jahre später hast du die Züge. Bei Flügen oder bei Flugzeugen ist das noch viel länger. Da steigst du ja, keine Ahnung, 15, 20 Jahre vorher ein, guckst dir so grob an, musst dann entscheiden, ne, was für ein System du willst und dann welche Klasse du willst. Dann musst du dir vorher schon überlegen, was gibt's da an neuen Sitzen und so. Also das ist Ich finde, dass das in der Bahnwelt eigentlich nicht das größte Problem sein sollte.
Wir sind fast schon beim nächsten Thema.
Ja, ne? Wollen wir darüber springen?
Hoppla hopp, ja, würde ich sagen. Wir wollten einsteigen mal damit, dass Airbus ja rausgehauen hat, bis zum Jahr 2035 das erste klimaneutrale Flugzeug auf den Markt zu bringen. Da haben wir ganz, ganz große Ohren bekommen, ne?
Auf jeden Fall. Und zeigt halt auch die Vorläufe, ne? Weil wir das gerade ja ansprachen im Bahnbereich. Das heißt, die müssen sich jetzt überlegen, was 2035 passiert. Also man könnte auch sagen, Airbus, schön, dass ihr da auch schon drauf kommt. Ich glaube, Boeing hat schon im Januar herausgegeben, dass sie bis 2030 klimaneutral, was auch immer das bedeutet, da bist du ja mehr Experte als ich, fliegen wollen. Ja. Und ich glaube, was die eigentlich wichtige Frage ist, also A muss man sagen, wenn sie das nicht hinbekommen, dann ist das Fliegen, glaube ich, irgendwann vorbei, ne, in der Form, wie wir das kennen.
Definitiv.
Und da, ich glaube, das ist irgendwie mehr eine logische Folge. So eine
auch. Überlebensfrage.
Ja, ja. Genau, als alles andere. Und dann das Zweite, dass man natürlich trotzdem sich überlegen muss, was für Flugzeuge braucht man, ne? Weil das war ja damals so diese große Diskussion mit dem Airbus 380 oder damals noch 300X oder 3X, den Airbus
3XX,
genau, den Airbus auf den Markt gebracht hat oder damals geplant hat. Und da war ja die Diskussion, werden Leute in Zukunft eher über Hubs fliegen, also an einen großen Flughafen und dann von dort gesammelt in einem großen Flieger zu einem nächsten großen Hub was weiß ich, zum Beispiel von Frankfurt nach Tokio und dann von da wieder in kleinere Flugzeuge umsteigen. Oder, und darauf hat ja Boeing mehr gesetzt, wird es mehr non-stop, also point-to-point Direktflüge geben. Ich sag mal sowas wie Hamburg nach, keine Ahnung, irgendein kleinerer Flughafen in den USA, ne? Also Newark, so klein ist der jetzt auch nicht, aber ist außer New United kein großer Hub. Und die, ja, und diese Wette, die hat Airbus, glaube ich, verloren, ne? Kann man jetzt sagen, vielleicht ohne Corona wäre es so ein bisschen anders ausgegangen, aber das ist das große Problem.
Naja, das war schon vorher in meinen Augen absehbar, dass das die, ja, die falsche Entscheidung war. Ich erinnere mich noch, ich habe damals, als diese Entscheidung fiel, die A380 zu bauen, da habe ich bei der Welt gearbeitet in Hamburg, in der Hamburg-Redaktion. Das war natürlich ein, ich erinnere mich noch richtig dran, also da haben die Sektkorken geknallt jetzt so, weil das natürlich auch journalistisch einfach ein wahnsinniges Thema ist. So, das größte Flugzeug der Welt wird auch in Hamburg gebaut. Da hing dann damals auch dieses Zuschütten des Mühlenberger Lochs dran und so. Das waren ja, also war in Hamburg auch eine, hat immense Resonanz gehabt und ich erinnere mich noch so an diese Stimmung. Das war echt so, also so jetzt haben wir gewonnen, so vom Gefühl her. Das ist schon interessant, ne? Und jetzt, das war 99, 2000, wo ich da gearbeitet habe, ungefähr 20 Jahre später ist das so, ja, okay, war doch nicht so die tolle Idee und das wird wieder eingestampft. Das passiert. Die Frage ist natürlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das Ding unterm Strich, so die, also die A380 zu bauen, ich bin jetzt ja nicht der Betriebswirt, ich könnte mir vorstellen, dass er sich unterm Strich trotzdem gerechnet hat, weil die ja einfach extrem viel Wissen über große Flugzeuge angehäuft haben in der Zeit. Auch in puncto Prestige war das ja schon auch ein Hit, zu zeigen, ja, wir können das. Aber am Ende des Tages ja, war es dann ja fast schon Rohrkrepierer, muss man sagen. Ne?
Also ich glaube, betriebswirtschaftlich hat er es nicht gerechnet. Man hätte, glaube ich, in der Zeit, die haben ja die Bauweise geändert. Ne? Heute wird ja mehr mit Verbundstoffen gebaut und der A350 zum Beispiel, das ist ja wirklich, ist ja ein völlig anderes Flugzeug, ne? Das hat ja mit alten Flugzeugen wirklich nicht mehr viel gemein, außer irgendwie hat noch Flügel und Rumpf oder so. Aber das ist eine Revolution. Ich glaube, wenn sie es nicht gebaut hätten, hätten sie sich direkt darauf konzentriert. Und Boeing hatte eigentlich einen riesen Vorsprung mit dem Dreamliner, ne? Mit der 787. Ja. Und hat den ja ein bisschen verspielt, dann hatten die ja diese Probleme mit den Batterien. Und das ist bisher ein bisschen doof gelaufen. Ich glaube, da hätten sie mehr rausführen können, ne? Und jetzt haben sie natürlich das Problem mit der 737 Max und so weiter. Und jetzt haben sie ja die neue 777 gebaut, die ja noch mal größer ist als die alte 777. Also da passen auch wieder irgendwie über 400 Leute, ich glaube bis zu 480 Leuten rein. Und ja, muss man sich jetzt überlegen, wer die kauft. Ne? Also es wird schwierig. Aber der Grund, warum ich das angeführt habe, ist, man muss sich natürlich überlegen, emissionsfrei ist toll. Dann sollten wir, das würde ich gerne von dir nochmal wissen, was das überhaupt bedeutet, was du darunter verstehst. Und dann das andere ist, ja, was denn für ein Flugzeug? Hub oder Spoke?
Ja, klimaneutral, emissionsfrei, lässt ja ganz viel Platz für Interpretationen und auch für Schindluder am Ende des Tages. Also du kannst ja sagen, ich arbeite da mit Biofuel, also irgendwelchen Kerosin-Ersatzstoffen, aber wenn die dann auf irgendwelcher Fläche angebaut werden und überhaupt nicht nachhaltig, so irgendwo in Brasilien, was weiß ich wo, dann ist das auch Bullshit, ne? Dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Klimaneutral kann auch heißen, dass man vielleicht auf irgendeine Weise kompensieren möchte. Das ist natürlich...
Also du meinst, für jede Buchung wird irgendwo ein Baum gepflanzt, oder?
Genau, aber so groß ist die Erde dann, glaube ich, auch nicht. Also, und gute Kompensation ist eben auch nicht Bäume pflanzen, sondern eher wirklich gute Projekte starten, Stichwort Goldstandard. Kann man mal googeln, wenn man wissen will, was das ist. Ist nämlich auch dann doch auch ein himmelweiter Unterschied. Aber letztendlich muss es ja darum gehen, ein Ding zu haben, wo hinten wirklich gar nichts rauskommt. Also nichts Klimaschädliches und nicht über Umwege. Und da reden wir vom Wasserstoff und das ist ja auch das, was Airbus anstrebt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
aber es ist komisch, ne? Weil Boeing, wenn ich das richtig gelesen habe, sagt ganz klar, bei uns ist kein Wasserstoff. Was wollen die dann machen?
Ja, das ist die Frage, ne? Ich glaube, die setzen auf Biofuel. Also ich habe ja mal ein Stück geschrieben, ich weiß nicht, das ist jetzt schon 7 Jahre her, zum Thema Biokerosin. Und da war ein Problem, ich bin jetzt kein Chemiker, aber ich versuche es mal so wiederzugeben. Und wenn ich jetzt hier wissenschaftlich gesehen Blödsinn rede, dann möge man es mir verzeihen oder mich korrigieren. Aber es geht da unter anderem um die Molekülketten und Biofuel hat andere Molekülketten als normales Kerosin. Stichwort ist da, glaube ich, Aromate, die dann wiederum dazu führen, dass Dichtungen schneller verschleißen, solche Bauteile irgendwie. Und deswegen ist Biofuel nicht mal eben einfach so da eingefüllt, sondern das bringt einfach ganz krasse Effekte wohl mit sich. Das heißt, auch da ist dann, wenn die das machen wollen, wahrscheinlich noch ein ganz weiter Weg zu gehen und viele Dinge, die man lösen muss. Und ich bin auch letztendlich jemand, der denkt, Wasserstoff wird es sein, wenn gleich da auch noch ganz viel gelöst werden muss.
Logisch. Meinst du, kriegen das hin bis 35 oder 30 sogar? Ist das realistisch?
Ja, ich habe mich heute mit einem Bekannten unterhalten, der bei Airbus arbeitet. Und der meinte, es geht ja am Ende darum, dass man die Dinge richtig bepreist. Und da hat er auch recht. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man anfängt, Kerosin und die Schäden, die durch Flugverkehr entstehen, richtig zu bepreisen, wird das so einen Druck entfalten, darauf eine alternative Technologie zu finden. Und ich glaube, das wird die Menschheit schaffen, ja.
Und gibt es dann da auch wieder ein Limit? Also ich finde das interessant, was du sagst, aber ist es nicht immer so, dass wenn du dann, angenommen, es wird umgestellt, dann geht der Flugverkehr wieder hoch, ne? Vielleicht sogar noch höher als heute oder in diese geplante Kurve, die war ja nochmal eine Verdopplung, glaube ich, in 10 Jahren. Gibt es dann da auch irgendwie ein Limit? Also keine Ahnung, kannst du Wasserstoff unbegrenzt herstellen?
Weiß ich nicht, aber eigentlich in der Theorie würde ich sagen, ja, das ist ja das Tolle, ne? Dass du ja da den Grundstoff Wasser, der ist ja relativ gut verfügbar auf diesem Planeten. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht das Nadelöhr.
Solange es kein Trinkwasser sein muss, ne?
Die Frage ist, wo kriegst du die Energie her dafür, ne? Wenn du dann gleichzeitig eine parallel dazu noch die Kernfusion erfindest, dann bist du schon einen großen Schritt weiter. Also vielleicht fühlt sich mal berufen. Nein, also natürlich, das sind auch alles noch Themen, die sind weit weg, aber du hast es ja eben gesagt. Da geht es ja letztendlich darum, dass dieses Thema gelöst werden muss. Sonst gibt es halt irgendwann keinen Flugverkehr mehr, weil die Menschheit sich das nicht mehr leisten kann, ökologisch betrachtet. Und da gibt es, glaube ich, ein paar, also nicht nur die Hersteller, auch die Airlines und auch die Nationalstaaten am Ende, die da, glaube ich, das überhaupt nicht wollen. Und deswegen muss da jetzt mal eine Lösung her. Und was man sagen muss, es wurde, so mein Gefühl, auch ziemlich lange gepennt, eben weil die Sachen nicht korrekt bepreist wurden. Ne? Man konnte es sich so einrichten und so weitermachen, das bewährte Modell einfach immer weiterfahren, dachte man zumindest. Und jetzt merkt man irgendwie, jetzt merkt auch der Letzte, nee, geht ja doch nicht.
Ich glaube, es ist ein guter Punkt. Es geht, glaube ich, für fast alle und auch alles, dass wenn du Leute bittest, möglichst rational an solche Themen ranzugehen und vielleicht selber ein bisschen zu gucken, dann passiert nicht viel. Ne? Du musst das incentivieren und du musst es bestrafen. Also ja, klappt das nicht. Guck genau. Dir Pfand an, ja. Ne? Wenn irgendwie ich 25 Cent zahlen muss für eine Flasche, na klar, bringe ich die zurück. Ja, das ist halt irgendwann tut's weh, ne?
Genau. Aber du hattest mir die Frage eben gestellt, ich will sie gar nicht beantworten, sondern dir zurückgeben. Ja. Hub and Spoke oder Point-to-Point? Ja. Was ist in deinen Augen so die Strategie oder Strategie der Zukunft oder das Modell der Zukunft?
Der Journalist, ne, beantwortet keine Fragen, sondern stellt sie. Wobei hast du ja gerade beantwortet.
Ich stelle hier
übrigens
die Fragen,
Herr Beuth. Eine Bemerkung noch du hast den Artikel 2014 geschrieben, ne? Also da hat ja kaum jemand dieses Thema behandelt. Hast du denn damals vernünftige Aktien gekauft im Thema Wasserstoff, Tesla und sowas alles? Oder?
Ich sitze auf einem Berg von Aktien.
Genau. Wasser ist ja auch noch aus Spaß alles, ne?
Weil stimmt ja sogar. Genau. Da bin ich schon lange, über Erwerbstätigkeit bin ich schon lange hinweg. Nein, also ich weiß nicht, das geht aus dem Artikel für dich auch gar nicht richtig hervor. Also nur weil Biofuel keine Lösung war damals und heute wahrscheinlich auch nicht so, heißt es ja nicht, dass Wasserstoff gleich die richtige Lösung ist, sondern, also das ist für Menschen oder für die Menschen ja schwer vorstellbar, aber es könnte ja auch sein, dass die Lösung im Verzicht liegt. Mhm. Das ist jetzt erstmal eine Sache, die schmeckt keinem und das ist in unserer kapitalistischen Logik auch irgendwie nicht vorgesehen. Aber wenn es wirklich für die Menschheit vielleicht am Ende um alles oder nichts geht, dann muss das eine Option sein.
Aber ich glaube, selbst wenn es für die Menschheit um alles oder nichts geht, würde die Menschheit einfach weitermachen. Deshalb musst du die Menschheit dazu zwingen, aufzuhören, ne? Oder halt eine Alternative.
Genau, das Überleben musst du incentivieren.
Das ist tatsächlich so, ne? Da sind wir irgendwie komische Tiere, ne? Alle anderen Tiere.
Oder das Aussterben bestrafen, ja.
Genau. Nö, alle anderen Tiere sind da ja wirklich so, ne? Im schlechten Jahr kriegen sie auch weniger Kinder. Wenn bei uns ein schlechtes Jahr, kriegen wir mehr. Also da ist irgendwas, läuft da nicht richtig. Aber egal.
Aber zurück zur Frage, Hub and Spoke oder Point-to-Point?
Genau.
Ich habe nochmal einen Gedanken dazu auch, weil das hat ja strategische Auswirkungen auf Flughäfen, würde ich sagen. Weil wenn du Hub and Spoke machst, hast du ja vergleichsweise wenige richtig starke und fette Flughäfen, so die auch sehr begehrt sind und die auch alternativlos sind. Point-to-Point führt ja potenziell auch, wenn man so möchte, zu einer Gleichmachung oder Demokratisierung ein Stück weit.
Ja und nein. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, weil du wirst ja trotzdem in diesen starken Wirtschaftsregionen wirst du auch weiterhin mehr Flüge haben. Das heißt, du wirst dann weniger große, also Großraummaschinen haben im Sinne von, ich rede jetzt nicht von Widebody in der Definition, dass irgendwie zwei Gänge da sind, ne, sondern im Flieger, sondern ich rede davon, dass du halt keinen Flieger mehr hast mit 500 Plätzen. Und also ich glaube, dass nach wie vor von Hamburg zum Beispiel, unserer schönen Heimatstadt, dann nicht irgendwie, keine Ahnung, 20 verschiedene Langstreckenflüge nach Asien und Nordamerika gehen, aber vielleicht schon mal wieder 6 oder 7, ne? Und die fehlen dann natürlich irgendwo in Frankfurt. Und wenn du dann nochmal auf das Beispiel eingehst, nehmen wir mal sowas wie Hamburg, Frankfurt, Frankfurt und Tokio, Tokio, keine Ahnung, Osaka, weil Osaka kannst du auch direkt fliegen, aber machen wir jetzt trotzdem mal der Logik halber, dann hast du wahrscheinlich in Zukunft einen Flug von Hamburg nach Tokio und von Frankfurt kannst du dann weiter nach Tokio und nach Osaka fliegen. Ne? Dadurch wird Frankfurt nicht unbedingt weniger Flüge haben, aber weniger Großraumflüge und dementsprechend wird sich das eher verteilen. Und das heißt, ich glaube, für die Kapazitäten der Flughäfen wird das keinen riesigen Unterschied machen, aber von den Passagierzahlen wirst du das merken.
Aber du glaubst dann also eher an Point-to-Point?
Das hätte ich nochmal klar machen sollen. Absolut. Aber das wird mehr so sein. Ich glaube, dieses Hub-and-Spoke wird nicht komplett wegfallen, weil du wirst auch weiterhin von Bremen nicht nach Shanghai fliegen können, sondern von Bremen idealerweise fährst du dann irgendwann mit dem Zug nach Frankfurt und fliegst nicht mehr. Ne?
Schade.
Aber nach München zum Beispiel musst du ja schon überlegen, wenn du dann nochmal irgendwie nach Shanghai fliegst, bist du dann nochmal, ich weiß nicht, 4-5 Stunden mehr unterwegs. Das muss man sich angucken, aber in der Zukunft müsste das so sein. Und dann hast du, keine Ahnung, in Deutschland hast du dann von 5 Flughäfen irgendwelche Direktflüge nach Asien und Nordamerika. Und ansonsten, fährst halt mit der Bahn irgendwie nach Frankfurt.
Ja, ich frage mich ja immer, inwieweit das Zyklen sind. Also jetzt kommt vielleicht gerade der Direktverbindungszyklus und der geht dann 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Und dann kippt das System vielleicht wieder zurück. Das kann ja sein, ne? Also irgendwelche externen Faktoren, die wir jetzt natürlich noch gar nicht voraussehen können, führen vielleicht dazu, dass das einfach eine Entscheidung ist, die dann noch wieder zurückgeht. Aber ja, in den nächsten, auf Sicht würde ich auch sagen, also Point-to-Point kann ich mir vergleichsweise gut vorstellen, denn der Mensch will ja auch immer individueller reisen nachher. Und es geht ja vor allem auch, das ist ja der Punkt. Also früher waren ja bestimmte Verbindungen überhaupt nicht möglich, Point-to-Point. Und da war das dann quasi das nötige System, dass du auf eine große Maschine gehst, die dann eben solche langen Strecken bewältigen kann. Heutzutage fliegen auch die kleinen Flugzeuge, also quasi einmal um die Welt.
Absolut, sogar gerade die kleinen. Ne? Also wenn du dir die Verbindung London, wo fliegen die hin? Irgendwo an die Küste von
was ist das, Brisbane? Nee, Brisbane kann ich nicht sagen. Ne? Ja, aber das geht da einmal, du meinst diesen längsten Non-Stop-Flug der Welt, genau.
Das ist nicht der längste ist von, ich glaube, von Katar nach Auckland, aber einer der längsten von London. Genau, und der soll ja verlängert werden, sogar nach Sydney, ne? Das heißt, das wirst du haben und das sind, ich glaube, die fliegen jetzt mit 787 und A350 kriegt das auch hin, ne? Also so Singapur nach New York und so. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, die größten Hubs oder mit die größten Hubs liegen ja heute in der Emirates-Region. Ne? Also es ist irgendwie ist Dubai, ist Abu Dhabi noch ein bisschen und vor allem auch in Katar. Und dementsprechend, wenn da die Hubs wegfallen, dann fällt im Prinzip diese ganze Region mehr oder weniger weg. Ne? Von daher, glaube ich, muss man gucken, dass wenn wir in Europa oder auch in Asien oder Nordamerika da irgendwelche Entscheidungen treffen, ich glaube, was die angeht, wird das nochmal anders aussehen, das Ganze. Und die werden sich da auch noch lange, denke ich, zur Wehr setzen, weil ich kenne niemanden, der sagt, ich fliege mal einfach so nach Katar. Und Dubai ist das noch ein bisschen anders geworden, aber mal gucken, wie lange noch. Aber ich kenne wenig Leute, die sagen, ich fliege nochmal nach Katar am Wochenende, sondern die sagen, okay, weil ich irgendwie 200 Euro günstiger nach Singapur komme, bleibe ich nochmal 2 Tage in Katar und gucke mir das mal an. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Ja. Bei 50 Grad irgendwie im Juli, absolut fantastisch. Also, naja. Aber das sind so Sachen und Qatar Airline, ich meine, ist für mich immer noch der Standard mit Singapur überhaupt. Ne? Und trotzdem sind das halt so Themen, die dann wegfallen und das wird nicht politisch von einem Tag auf den anderen gehen, weil dann mehr als nur eine Umverteilung des, ich sag mal, der Verkehrsmittelwahl oder der Point-to-Point-Verbindung geht, sondern da geht es dann auf einmal um die wirtschaftliche, ums wirtschaftliche Überleben einer ganzen Region.
Ja, die werden sich natürlich extrem dran ketten, ist ja klar. Genau. Ja, ganz allgemein, was ein Gedanke, den ich noch hatte zu dem Thema, wir vermischen das hier gerade munter, ne? Also Point-to-Point beziehungsweise emissionsfrei fliegen. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist zum Thema emissionsfrei fliegen, die ich ganz, ganz verrückt eigentlich auch finde. Wenn man sich überlegt, was ist eigentlich die beste Flugzeugform, also für den Body, dann sagt man ja, das Beste ist ja eigentlich nur Flügler zu bauen. Also ein Flugzeug, was an sich aussieht wie so ein Keil, also wie so ein Delta. Mhm. Und weil da dann der gesamte Körper Auftrieb erzeugt. Das ist ja mit Abstand wohl das effizienteste Layout oder Design, wird aber nicht eingeführt, wenn ich es richtig verstanden habe. Vor allem deswegen nach dem Motto, der Kunde wünscht das nicht. Der Kunde möchte aus dem Fenster gucken können. Und in so einem Ding, gerade wenn du hinten sitzt, ist das nächste Fenster im Zweifel doch sehr, sehr weit weg. Dann gibt es, glaube ich, so Pläne, das quasi so ein bisschen zu simulieren mit Bildschirm, dass man so das Gefühl hat, man schaut aus dem Fenster. Aber ich vermute, das ist so ein bisschen die nächste heilige Kuh, die da auch geschlachtet wird. Denn wenn du wirklich sagst, wir müssen hier verdammt nochmal effizienter werden und du hast eigentlich eine Lösung in der Tasche, dann wird das so passieren. Und dementsprechend wird in meinen Augen ein klimaneutrales Flugzeug wird auf jeden Fall auch eine andere Form haben, bin ich mir sicher.
Also ich glaube, dass du recht hast mit der ersten Bemerkung, dass man das simulieren kann. Und im Übrigen, das passiert schon in der First Class von Emirates. In der 777 haben sie einen Mittelsitz, also du hast quasi drei so Suiten, ne? Zwei im Fenster und eine nicht. Ja. Und die hat aber auch zwei Fenster und da wird einfach mit der Kamera rausgefilmt und in Live-Time übertragen und zwar in Fensterform. Also gibt Leute, die begreifen das gar nicht, warum sie keinen Fensterplatz hatten auf ihrem Ticket, weil sie denken, wir haben Fensterplatz. Das ist wirklich, das ist wahnsinnig toll. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber Videos davon, das ist schon wirklich wie ein Fensterplatz. Also von daher, das kannst du ganz leicht machen, das ist alles überhaupt kein Problem. Ich glaube, das Problem wird mehr die Infrastruktur sein. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst, als der A380 gebaut wurde, war das ein Riesenproblem an allen Flughäfen und jetzt bei der 777MX, da kannst du die Winglets musst du schon einklappen, wenn die fahren, weil die einfach so lang ist von der Spannweite, dass das nicht mehr passt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du baust so einen Flieger, der nur noch aus Flügeln besteht, der passt in die Infrastruktur der Flughäfen heute überhaupt nicht rein. Ne? Und das muss man sich überlegen, ja. Ob man sagt,
muss umgebaut werden.
Genau, ja. Oder man investiert man noch so viel in das Thema Luftfahrt oder sagt man, ey komm, baut jetzt hier euer emissionsfrei und wenn ihr emissionsfrei fliegt, dann ist es eigentlich auch egal, welche Form es hat, weil dann müsst ihr nicht mehr effizient sein. Und wenn es dann auch so ist, wie du sagst, dass man Hydrogen, also Wasserstoff, auch so jederzeit unbegrenzt bekommt, dann gibt es eigentlich keinen Grund für. Also ich glaube, der erste Schritt wird das nicht sein. Ich sage nicht, dass das niemals kommt.
Ich glaube, es geht darum, wenn du wirklich sagen willst, du willst klimaneutral fliegen, dann wird das sehr schwer sein, das nur über Wasserstoff zu erreichen. Und jedes bisschen, wie auch bisher im Flugzeugbau, jedes bisschen, was dir hilft, die Effizienz zu steigern, muss dann wirklich auch kommen. Und die Form des Flugzeugs wird, glaube ich, einer dieser Punkte sein. Deswegen würde ich sagen, nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand wirklich sagt, wir müssen diesen Schritt jetzt gehen und wir testen das zumindest mal an. Man darf gespannt sein und natürlich massive Umbauten, die wird das nach sich ziehen, glaube ich auch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass der Satz, der auf den sollte man immer wieder zurückkommen bei diesem Thema. Es geht hier ums Überleben der gesamten Branche und deswegen glaube ich, wird sich da noch eine sehr große Innovationskraft entfalten, bin ich mir ganz, ganz sicher.
Am Ende geht es ums Überleben der ganzen Spezies.
Genau, ja. Und wo wir gerade beim Thema Innovationskraft sind, da fällt mir ein, dass du ja, du hast mir was geschickt. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ich musste es mir auch erstmal richtig anschauen. Erzähl doch mal, was hast du mir denn da geschickt, Daniel? Ein kurzes Video war das. Was sehen wir denn da?
Genau, also ich bin abonniert bei dem World Economic Forum, mache da ja auch ein bisschen mit. Und die haben erzählt, dass in Coventry in United Kingdom, also in England, ein Pop-up-Airport eröffnet werden soll in den nächsten 5 Jahren, auf dem dann auch klimaneutral übrigens irgendwelche Flugtaxen und was es alles gibt zur Verfügung gestellt werden und dann ja so ein bisschen die City-Mobilität verändern sollen.
Ja, was heißt denn, also wie kann ich Pop-up verstehen? Also aufblasbar oder?
Ja, erstmal, also Pop-up heißt ja erstmal nur, dass es einfach mal erstmal hingestellt wird und dann guckt man mal, was damit passiert, ne? Mich hat das ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob du mal die A20 in letzter Zeit runtergefahren bist. Da sind auf einmal mittendrin, ich weiß gar nicht, so ab Höhe, ich weiß nicht, ein bisschen nördlich von Schwerin irgendwo, sind auf einmal Stromabnehmer auf der.
Ah, das gibt's auf der A1 auch, Richtung Lübeck.
Ja, siehst du? Und das ist, finde ich, total spannend. Also, das ist die, das ist ein Teil Testzentrum, das ist eigentlich auch eine Pop-up-Geschichte, dass man mal das testet und sich das mal anguckt, aber zur Not auch noch rückgängig machen könnte. Ne? Eigentlich so ein bisschen wie, wenn du kein Baurecht hast und trotzdem da irgendwie so ein Tiny House hinstellst, das Räder hat, was du zur Not wieder wegfahren könntest. Und also die Idee finde ich interessant. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von solchen Ideen wie Flugtaxen und so halte.
Was ich mal gemacht habe, Daniel, ich habe mal gerechnet. Jetzt und zwar, also Es gibt ja, Volocopter ist ja so eine deutsche Firma, die da heiß gehandelt wird. Und, wo auch, ja, ich glaube auch, und wo dann auch mancher bekannte Investor drinsteckt. Und ich habe mal so ein Factsheet von denen gezogen. Das ist von 2017. Ich weiß nicht, ob das noch gilt. 2X oder 2X heißt das Ding, glaube ich. Und habe mal geguckt, wie viel Raum das verbraucht. Also wie groß dieses Ding ist quasi. Und da bin ich drauf gekommen, dass der ein Volumen einnimmt von 150 Kubikmetern. Was? Und das finde ich schon relativ amtlich. Ja, und da fliegen dann zwei Personen drin.
Einen also der Pilot und 75. Einer daneben.
Ja, genau, weil ich glaube, es soll autonom sein. Aber sagen wir mal, es ist autonom und es sind wirklich zwei wirklich Passagiere, dann bist du bei 75 Kubik pro Pax.
Ja. Ja, das ist
und beim Auto 15 Kubik auf 5 Passagiere, also 3 pro Pax. Natürlich, das Ding fliegt in 3 Dimensionen, ist ja klar, das Auto fährt im Normalfall nicht in 3 Dimensionen, wollen wir mal hoffen. Insofern ist das ein kleiner, der Vergleich hinkt natürlich. Und doch, wenn man sich mal nur von der logischen Seite nähert, und das Ding, so ein Flugtaxi bleibt auch nicht auf einem Ort, das muss sich auch bewegen und dann braucht Sicherheitsabstand. Da dachte ich mir so, das ist in meinen Augen eine sehr begrenzte Lösung. Also Massen kann man damit nicht rumfliegen.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich weiß auch noch nicht, welches Problem die damit genau lösen wollen. Also wenn man sich da anguckt, was sind die Hauptprobleme gerade
Stauproblem, ne?
In Cities, genau, sind irgendwie, du hast irgendwie zu viele Autos, ne? Du hast nicht ausreichenden öffentlichen Personennahverkehr. Und ja, man könnte sagen, ein bisschen Innovation ist nicht verkehrt. Vielleicht entdeckt man dadurch irgendwas, was hilft, ne? Das könnte ich mir durchaus schon vorstellen. Also dieses Forschen und sich angucken von Themen finde ich immer gut, aber ich habe auch noch nicht verstanden, was da wirklich jetzt unmittelbar bezweckt. Also das kann ich dir auch nicht sagen. Wird aber vielleicht eine gute Frage für Anja Riedle sein, die wir ja in 2 Wochen als Interviewpartnerin haben zum Thema City-Mobilität. Die kann da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Die hat da sicherlich auch noch ein bisschen differenziertere Meinung zu als wir. Aber wir, ich sag mal, als Nutzer, ne, die jeden Tag irgendwie in die Stadt fahren und irgendwie in der Stadt viel unterwegs sind, können das noch nicht so richtig nachvollziehen. Ne? Also ich habe zum Beispiel gelesen, man kann jetzt bald mit dem Hubschrauber auch vom Hamburger Jungfernstieg, also in der Innenstadt, zum Flughafen mit dem Hubschrauber fliegen. Da fährt auch eine S-Bahn in 22 Minuten. Ist schön, ist das jetzt wichtig für die City-Mobilität? Weiß ich nicht. Auch wenn der emissionsfrei wäre, der Hubschrauber, und schön an so einem Pop-Up-Airport irgendwo parken könnte.
Genau, schön irgendwie so eine Plattform in der Alster, wer weiß. Oder vom Dach des Alsters oder vom Karstadt Sporthaus. Das ist zwar nicht am Münchenstieg, aber ist gerade verweist. Genau, da ist auch oben so eine Eislauffläche gewesen.
Stimmt,
die muss man nur geringfügig umrüsten. Aber also klar, die Dinger sind, glaube ich, leise. Das ist ein Unterschied zum jetzigen Hubschrauber, der, glaube ich, Hubschrauber aktuell sehr unbeliebt macht. Ja. Die enorme Lautstärke. Aber es gibt noch so ein paar Sachen, wo ich denke, also ganz allgemein Sicherheit.
Ja, genau. Terrorismus haben die auch über die Drohnen verboten, ne? Aber einen Hubschrauber darfst du über die Stadt fliegen. Also ein bisschen komisch.
Ja. Und die sind ja vom Prinzip her, glaube ich, wie Drohnen aufgebaut. Dann werben die damit, dass alles redundant ist, ne? Also alle wichtigen Teile sind mehrfach ausgelegt. Okay, gut. Und doch denke ich so, es reicht ja, wenn zwei solche Dinge mal zusammenstoßen. Klar, in der Theorie passiert das nicht. In der Theorie explodiert ja auch kein Atomkraftwerk. Also das ist schon irgendwie... Also, ich finde, das sind große, große Hürden. Und du hast immer den Konflikt zwischen, das Ding muss möglichst leicht sein, aber gleichzeitig auch weit fliegen. Also, und das, ich habe geguckt, in diesem Factsheet steht drin, bei halber Geschwindigkeit hat das eine Betriebsdauer von 27 Minuten. Halbe Geschwindigkeit sind 50 km/h. Und bei 70-prozentiger Geschwindigkeit, das sind immer die Referenzwerte, die sie sagen, kann es 27 Kilometer weit fliegen. Oh, finde ich, also klar, sind vielleicht noch nicht am Ende der Entwicklung, aber ich glaube, das sind Grenzen, wo die immer ranstößt. Und eine Nutzlast 160 Kilo, also ohne jetzt zu viel über mein Gewicht preisgeben zu wollen, aber ich habe das Gefühl, das ist schon, also da dürften sie, glaube ich, auch potenziell eher noch was drauflegen. Ja. So.
Fällt mir gerade mein Hybridauto ein, ne? Ich glaube, wenn ich 47 Kilometer habe, bin ich immer ganz froh nach 4 Stunden aufladen, also... Naja, ist ein ähnliches Thema. Aber ich finde, vor allem ist dieses Thema Hubschrauber für mich immer verbunden mit einer Erfahrung, die ich in Sao Paulo hatte, wo die einfach irgendwann gesagt haben, die Stadt ist so verstopft und das regeln wir nicht mehr. Und außerdem ist sie so gefährlich, wenn du irgendwo stehen bleibst an der roten Ampel, dass wir nur noch fliegen. Und da hast du immer in der Luft, ich habe das noch in keiner anderen Stadt erlebt, nicht mal in New York City, hast du immer irgendwie 20 Hubschrauber in der Luft, ne, die dann auf den Dächern landen. Und das ist für mich irgendwas, also das kann ja nicht unser Ziel sein in Europa und auch nicht irgendwie in Asien oder in Nordamerika und eigentlich auch nicht in Südamerika, aber gut, in Sao Paulo ist es leider im Augenblick so, dass man sagen sollte, man glaubt nicht mehr daran, dass man es hinbekommt, den Nahverkehr so zu regeln, dass es halt funktioniert, ne? Sondern stattdessen irgendwie für ein paar Privilegiertere, weil mehr ist es ja nicht, das sind ja nicht mal 1%, irgendwie solche Taxen zur Verfügung stellt. Also ich finde, das ist, ehrlich gesagt, sollte das nicht unser Hauptthema sein. Was ich gut finde, nochmal, ist dieses Innovative und dass man sich Sachen überlegt und vielleicht dann daraus was lernt. Aber es löst, glaube ich, nicht die Probleme.
Ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben. Also ist das Premium oder Masse? Und in meinen Augen ist es Premium. Und das ist natürlich für die Leute, die es leisten können, bestimmt toll. Also ein Stück weit lassen sich, glaube ich, solche Themen und solche Technologien gut verkaufen, diese uralte Träume der Menschheit auch aufgreifen. Also uralt, okay. Aber fliegendes Auto, das ist so also eine Sache, das ist ein Gedanke, den jeder schon mal hatte und den man in 1000 Comics schon gesehen hat oder
zurück in die Zukunft
Vision, Filmen. Genau, oh, ein Auto müsste fliegen, ja. Das wäre toll. Aber
also wenn alle Autos fliegen, aber, können wir drei Probleme in der Luft. Und ehrlich gesagt, wir haben das Problem ja schon in der Luft, ne? Wenn wir nicht Corona haben.
Das glaube ich auch.
Ja, also muss man sich mal angucken. Lassen wir die Briten das mal machen und dann gucken wir mal, ne?
Genau, diese dürfen aufpoppen mit ihrem Airport in Coventry und wenn das funktioniert, ich fliege mit auf jeden Fall. Ich möchte gerne Hubschrauber fliegen oder meinetwegen Drohne. Aber ob das ein Projekt ist, das so viel Änderung kommt, ja, wir werden es sehen, Daniel.
Willst du mal nach einem neuen Co-Host suchen oder?
Ich fliege dann weg, ja, genau.
Nee, vor allem, wenn die Dinger nicht sicher sind.
Dann erledigt sich das.
Ja, aber auch ein schönes aktuelles Thema. Co-Host bei Airflug
Coventry, ne? Ist das in Sao Paulo so, dass da irgendwie auch andauernd die Dinger mal von
kommen? Also selbst in New York, ne? Ich glaube, du hast jedes Jahr irgendwie 3 Abstürze. Das ist der absolute Wahnsinn. Also Hubschrauber ist natürlich sicher, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 25.000 Hubschrauber insgesamt auf der Welt. Und dann hast du irgendwie 4 im Jahr, die abstürzen. Aber schön ist nicht, ne? Also das ist schon
ist halt dicht besiedeltes Gebiet, ne? Ja. Und nicht irgendein Wald. Ja. Ich glaube ja, dass es nachher wirklich so ist, dass wir uns das Ding hier, diesen Podcast in 5 Jahren, in 10 Jahren nochmal anhören, 15 Jahren. Und entweder sagen wir, das sei wohl sowas von klar, oder wir sagen uns, wie blöd konnte das sein, dass wir das nicht erkannt haben. Bin ich mal ganz gespannt, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.
Du mit deinen Tesla-Aktien irgendwo in der Südsee sitzt, auf jeden Fall. Oder dein Wasserstoff, da hast du ja einiges zusammengeschafft.
Du streust hier bösartige Gerüchte. Ich, das kann ich ja mal kurz so ein bisschen Self-Disclosure. Ich besitze keinerlei Aktien von irgendwelchen Mobilitätsunternehmen. Das heißt, ich rede hier niemanden hoch oder runter, das ist mir vergleichsweise piepegal, wie die Kurse sich jetzt entwickeln. Da ich habe mein Geld anders angelegt, in Kinder.
Dann ist also weg.
Fortlaufend.
Fortlaufend weg. Ja,
sehr gut. Genau.
Schön.
Gut, dann haben wir es. Verkehrsfunk beendet.
Genau. Und nächstes Mal dann mit Anja Riedel. Das wird sehr interessant. Da freuen wir uns
drauf. Erzähl doch mal, wo die arbeitet. Also ich muss ehrlich sagen, ich kannte sie nicht, bevor du sie vorgeschlagen hast. Anja Riedler arbeitet ja bei den
Schweizer Bundesbahn SBB und leitet da das Thema City-Mobilität und hat auch so ein paar Labs, die sie begleitet und so, wurde gerade irgendwie zur Mobilitätsfrau da gewählt. Also die hat das Thema wirklich gut verstanden, hat sich das von verschiedenen Seiten mal angeguckt und hat sich das auch weltweit angeguckt. Also ich weiß, dass sie in Singapur war und in ein paar anderen Städten, die da ziemlich Vorreiter sind. Von daher, ich glaube, es wird ganz interessant, weil die kann das
sehr cool
mal ein bisschen anders beleuchten.
Die kann das, was wir aus dem Bauch machen, eventuell
mit, seriös
kann mit so ein paar unnötigen Fakten auch mal unterfüttern. Ja, genau. Super.
Sehr schön.
Daniel. Dann gehen wir von Sendung.
Ja, so machen wir das.
Wir sehen uns. Hau rein.
Tschüss.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.